Deutschlandfunk Interview.
Wie viele Freiheiten müssen wir in Sachen Kommunikation und Digitales aufgeben? Was kann, was darf der Staat wissen? Das Thema möchte ich vertiefen mit Patrick Sensburg. Er sitzt für die CDU im Parlamentarischen Kontrollgremium sowie im Rechtsausschuss des Bundestages. Schönen guten Morgen, Herr Sensburg.
Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Sensburg, müssen normale Bürgerinnen und Bürger sich jetzt darauf einstellen, dass ihre digitale Privatsphäre im Namen der Sicherheit massiv eingeschränkt wird?
Nein, das mussten sie auch bisher nicht. Es geht immer dann um die Frage Einschränkung von Rechten, wenn man konkrete Anhaltspunkte hat, wenn man also die Vermutung hat, dass jemand rechtsradikal ist, dass jemand sich an Straftaten beteiligt oder Straftaten begeht, dann gerät jemand in den Fokus und genau das wollen wir natürlich, Strafverfolgung ermöglichen, aber auch Prävention von Delikten.
Wenn Sie jetzt aber als CDU wollen, dass zum Beispiel Messenger wie WhatsApp im Zweifelsfall für die Behörden die Verschlüsselung von Nachrichten brechen, dann sagen ja Experten, das geht gar nicht. Entweder ist Kommunikation verschlüsselt oder eben nicht. Jede Hintertür führt da Verschlüsselung eigentlich ad absurdum. Das führt dann ja dazu, dass Kommunikation für alle unsicherer wird.
Nein, das ist nicht der Fall. Wir müssen uns ja vorstellen, in der analogen Welt hatten Strafverfolgungsbehörden, hatten die Polizei die Möglichkeit, ein Telefonat zu überwachen. Es kann natürlich nicht sein, dass die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei in der digitalen Welt jetzt hilflos wird, dass sie im Grunde nichts mehr machen kann. Dann können wir die Polizei nach Hause schicken. Also auch in der digitalen Welt muss die Polizei arbeiten können.
Das verstehe ich, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass viele Experten sagen, dass Nachrichten, wenn man die Verschlüsselung einmal bricht, nicht mehr verschlüsselt sind und dass dann theoretisch jeder auf sie zugreifen kann. Also nicht nur der Staat, sondern auch Hackerinnen und Hacker.
Ja, wir brechen die Verschlüsselung natürlich nicht bei jedem, sondern bei einem konkreten Anlass, bei den Personen, die zum Beispiel im Verdacht stehen, Straftaten zu begehen.
Aber Sie verlangen schon, dass die Anbieter die Hintertür einbauen.
Das kommt darauf an, welchen Weg man geht. Man kann natürlich auch den Weg darüber gehen, dass man auf das Endgerät des Verdächtigen gerät.
Da wollen Sie die Befugnisse, die die Polizei bereits hat, mit richterlichem Beschluss auf den Verfassungsschutz ausweiten. Das würde aber bedeuten, dass der Verfassungsschutz ohne richterliche Zustimmung auf Telefone zugreifen darf.
Also bei der Polizei haben wir das schon, Sie haben es gerade gesagt. Und da sind wir auch nicht alle in der Überwachung der Polizei, sondern nur bei einem konkreten Anlass. Beim Verfassungsschutz wäre es dann nicht ein Gericht, sondern zum Beispiel die G10-Kommission, die das ja bisher auch schon macht.
Das heißt aber, da gibt es keinen richterlichen Beschluss. Das heißt, die Demokratisierung dieses Prozesses ist schon ein bisschen ausgeschaltet.
Naja, das G10-Gremium ist ein sehr demokratisches Gremium. Es sind entweder Abgeordnete drin oder vom Bundestag gewählte. Und die macht das ja auch bisher, zum Beispiel, wenn es um den Verdacht geht des Terrorismus, wenn es um den Verdacht geht, Rechtsradikalismus, Linksradikalismus etc. Also da macht das bisher auch schon die sogenannte G10-Kommission.
Würde aber für den Verfassungsschutz einen enormen Personalaufwand bedeuten, das heißt hier eine enorme Aufstockung?
Also ob das enorm ist, weiß ich nicht. Aber
das BKA weist darauf hin, dass dieser Prozess sehr, sehr personalaufwendig ist.
Ja, richtig. Aber ich halte es auch für richtig, zu sagen, wir intensivieren den Kampf gegen Extremisten, rechts wie links. Wir haben jetzt speziell die Rechtsextremen im Fokus. Das halte ich auch für richtig und da halte ich es auch für wünschenswert sogar, wenn Personal aufgebaut wird. Wir können ja nicht auf dem rechten Auge blind sein.
Im Moment herrscht ja nach dem Attentat von Halle gesellschaftlich eigentlich Einigkeit darüber, dass mehr gegen Rechtsextremismus getan werden muss. Versuchen Sie nun auch als CDU in diesem politischen Klima bereits als nicht verfassungsgemäß beurteilte Instrumente wie die Vorratsdatenspeicherung wieder aufs Tableau zu heben?
Also wichtig ist, dass jedes Instrument, über das wir jetzt diskutieren, verfassungskonform sein muss. Es kann natürlich nicht sein, dass wir Instrumente diskutieren, die verfassungswidrig sind. Deswegen muss man auch das Thema Vorratsdatenspeicherung, wenn man es angeht, so ausgestalten, dass das, was die Gerichte gesagt haben, das Verfassungsgericht in Deutschland, der Europäische Gerichtshof, auch berücksichtigt werden. Dann kann man darüber nachdenken.
Aber wie stellen Sie sich das vor, dass die anlasslose Speicherung von Vorratsdaten möglich ist?
Also es muss noch stärker konkretisiert werden, was der Grund ist für das Speichern. Es muss noch klarer sein, wo gespeichert wird, welche Kontrollmöglichkeiten sind und welche Löschfristen dann bestehen. Ich glaube, dass man, wenn man diese Punkte wirklich regelt, auch mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts arbeiten kann. Denn wir haben viele Fälle, wo wir rückwirkend, man nennt das retrograd, schauen wollen, wer sind die Komplizen der Täter. Und das ist in Deutschland nicht möglich, beziehungsweise davon abhängig, ob der Provider selber speichert oder nicht.
Weder Messenger-Kommunikation noch Browserverläufe werden ja durch Vorratsdatenspeicherung erfasst. Das heißt, Halle wäre durch diese Maßnahme nicht verhindert worden.
Also nach meiner Meinung verhindert die Vorratsdatenspeicherung überhaupt keine Straftaten, sondern sie ermöglicht nur, nach Straftaten ein Täternetzwerk aufzudecken, wie wir es zum Beispiel im Rahmen der Kinderpornografie, im Waffenhandel etc. haben. Da kann man nachträglich schauen, mit wem hat der Täter kommuniziert, gibt es weitere Täter, gibt es Beihelfer etc. Also von daher von Verhinderung ist da nicht die Rede. Verhindern müssen wir Straftaten auf ganz anderen Wegen.
Können wir gleich noch drüber sprechen. Vorher würde ich gerne noch mal auf das Stichwort Plattformen gucken, weil es gibt jetzt ja die Idee, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ein bisschen auszuweiten, sodass Plattformen verpflichtet werden, strafrechtlich relevante Inhalte nicht nur zu löschen, sondern tatsächlich auch den Behörden zu melden. Wie wollen Sie das bei Plattformen wie 4chan oder 8chan durchsetzen, deren Betreiber anonym sind, also gar nicht bekannt?
Also erstmal kann man es ja im ersten Schritt am besten durchsetzen, wenn es Betreiber sind, die in Deutschland lokalisiert sind. Aber wir können es natürlich auch international. Und ich halte das eigentlich für eine Selbstverständlichkeit. Jeder Gastwirt beispielsweise ist für seine Gäste verantwortlich, muss sich drum kümmern und darf sie nicht einfach vor die Tür setzen. Im Internet sagen wir aber, der Betreiber von Plattformen, der muss gar nichts machen, der kann akzeptieren, dass in seinem Raum Straftaten begangen werden. Nein, er ist auch verantwortlich, auch ihn trifft eine Verantwortung und der muss er auch nachkommen. Da reicht das Löschen nicht. Wenn er von Straftaten Kenntnis hat, dann muss er sie melden. Er muss nicht die juristische Prüfung machen, aber er muss sie melden. Und wenn eine Plattform das überhaupt nicht leistet, und da rede ich jetzt nicht von 4chan und 8chan, da ist eine große Community dahinter, aber es gibt andere Plattformen, dann kann man sie auch dementsprechend blockieren.
Aber es gibt auch Plattformen, an die Sie gar nicht rankommen?
Es gibt natürlich auch Plattformen, an die man schlecht rankommt, weil sie zum Beispiel sehr oft umziehen. Wenn sie aufgedeckt werden, dann ziehen sie um, kriegen andere IP-Adressen, dann ist das ein Katze-und-Maus-Spiel mit internationalen Servern. Aber trotzdem geht es, weil auch die Nutzer irgendwann die Lust an der Plattform verlieren. Also es geht schon, es ist nur aufwendig und das ist wieder auch eine Frage von Personal. Aber seriöse Plattformbetreiber, die werden das auch machen, weil die haben gar kein Interesse daran, dass Straftaten vermehrt auf ihren Plattformen stattfinden. Die machen ja auch mit.
Es kommen jetzt ja im Zusammenhang mit den Ereignissen von Halle zahlreiche Forderungen aus allen politischen Parteien, ein, ich sage mal, bunter Strauß. Es entsteht auch so ein bisschen der Eindruck einer gewissen politischen Hektik. Reden wir bei all diesen Maßnahmen überhaupt über das Richtige? Sie haben eben schon angedeutet, Sie glauben nicht, dass diese Maßnahmen, über die wir jetzt auch gesprochen haben, irgendwas verhindern können, sondern nur die Aufklärung ermöglichen. Aber wie verhindern wir denn solche Straftaten?
Ich glaube, man muss sehr stark differenzieren. Also ich glaube, beim Kampf gegen Extremisten, da ist es richtig, zu recherchieren, zu ermitteln auf unterschiedlichen Wege. Wenn wir Einzeltäter haben, sehr junge Einzeltäter, die sich radikalisieren, die auch sehr isoliert sind, die keinen Freundeskreis haben, die nicht im Verein aktiv sind, die sich im Internet bewegen und wilde Dinge runterladen und sich dann, wie gesagt, radikalisieren, da ist es sehr schwierig. Da müssen wir soziologisch auch an diese Gruppe junger Leute herangehen. Warum sind sie gesellschaftlich isoliert? Warum sind sie nicht in Vereinen aktiv, am Arbeitsplatz, im anderen Freundeskreis? Also das ist eine viel größere Baustelle. Und da braucht es, glaube ich, viel mehr Ansätze, um auch diese Personen wieder in die Gesellschaft zurückzuholen und sich nicht radikalisieren zu lassen.
Sie sprechen jetzt vom gesellschaftlich isolierten Einzeltäter, aber ist das nicht ein ziemlich analoges Bild? Weil auch also diese Täter, die wir gesehen haben im Fall von Christchurch, im Fall von Halle, die solidarisieren sich ja in einer Gruppe im Internet. Also kann man da tatsächlich noch von Einzeltäter sprechen? Weil es steht ja schon ein Netzwerk im Hintergrund.
Das ist richtig. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Es sind zwar isolierte Einzeltäter, die bei einem Punkt zusammenkommen. Das ist die Plattform, die dann auch sich Texte zuspielen. In der Regel kennen sie sich noch nicht mal. Deswegen müssen wir auch bei der Analyse weg von den klassischen Kennverhältnissen gehen. Also haben die sich getroffen, trinken die Kaffee zusammen oder so weiter. Das ist es nicht mehr, sondern es ist der Berührungspunkt der Plattform, wo sie sich radikalisieren, teilweise nur unter Pseudonymen, anonym. Also nicht, dass die Personen wirklich reell in der analogen Welt Berührungspunkte hätten. Aber sie sind digital vernetzt, das ist ein Ermittlungsansatz. Aber wenn wir da rangehen und wollen die Personen erst gar nicht sich radikalisieren lassen, dann müssen wir natürlich über die Plattformen weitergehen, dann müssen wir auch direkt an sie heran und das ist eine große Aufgabe.
Sagt Patrick Sensburg, er sitzt für die CDU im parlamentarischen Kontrollgremium. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Sehr gerne.